Wer einen der Kieswege hin zur St. Johanneskirche in Niblum auf Föhr geht, dem fallen sie sofort auf. Die historischen Grabsteine auf dem Kirchhof rund um das Gebäude. Der älteste stammt aus dem Jahr 1618, erzählt Nikels Olufs, ein ausgewiesener Kenner der Kirchhofgeschichte.
Das heißt, wir haben 265 Grabsteine, so 300, 400 Jahre alt. Das ist ungewöhnlich. Auf Amrum gibt es das auch, auf Sylt auch, aber nicht in diesem Ausmaße, weil Föhr eine Hochburg der Seefahrer war. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen, dass die großen Walfänger oder überhaupt die größeren Schiffe grundsätzlich von einem Förderkapitän oder einem Kapitän von Röm gesteuert wurden, weil die genossen das größte, höchste Ansehen. Und auch als Zuverlässigkeit, was ja damals sehr wichtig war. Denn wenn man mit dem Schiff unterwegs war, das war ein Holzschiff. Und zum Beispiel bei den Seefahrern oder bei den Walfängern, ein paar Eisschollen von der Seite und das Schiff war weg. Das war eine gefährliche Zeit und deshalb ja auch diese hohen Verluste. Aber insgesamt, man musste schon ein bisschen höhere Stellung haben an Bord, um sich solche Steine leisten zu können.
Wie die Grabsteine gestaltet sind, das entspricht der klaren Symbolsprache und dem religiösen Empfinden der Menschen damals. Nikels Olufs zeigt auf einen Grabstein von 1702.
Die hauptsächlichsten Steine, die sie finden, sind einmal mit einem Blumenstrauß drauf oder bei den Kapitänen natürlich mit dem Schiff. Das ist so die Tradition. Die Leute waren damals sehr, sehr fromm. Natürlich auch dann entsprechend abergläubisch, weil sie viele Dinge gar nicht verstehen konnten. Deshalb hat man die Grabsteine so aufwendig gemacht. Es war wichtig, dass die ganze Lebensgeschichte mit drauf kam, damit man dann unter besten Voraussetzungen nach oben kam oder eben nicht. Und dieser Blumenstrauß stellt die Familie dar. Auf der linken Seite die Herren, auf der rechten Seite die Damen. Und was abgeknickt ist, das war das Zeichen dafür, schon verstorben, als dieser Stein erstellt wurde. Und wenn wir diesen Stein etwas näher begucken, Vater, Mutter, der Vater starb als letzter, wir hatten 11 Kinder. Und wenn Sie jetzt mal gucken, was nicht abgeknickt ist, da lebte noch ein Sohn und eine Tochter, so hoch war die Sterblichkeit damals.
Nicht wenige Grabsteine stehen sehr geneigt oder liegen schon fast flach auf dem Kirchhof, niedergedrückt von Wind und Wetter in nachgiebigem Grasuntergrund.
Zum Beispiel da drüben sehen Sie so viele, die also halb umgekippt schon sehen. Bloß die wacht man eigentlich nicht anfassen, weil man nicht weiß, wie sieht es bei dem Übergang Erde-Luft aus. Weil das ein gefährlicher Posten ist und wir wollen sie auch nicht kaputt machen.
So wie die maritime Ortsgeschichte den historischen Kirchhof und seine Grabsteine prägt, so blitzt Seefahrergeschichte auch im Inneren der St. Johanneskirche von Niblum auf. Im südlichen Querarm hängt unter der Decke ein prachtvolles Holzschiff mit blutroten Segeln. Was es damit auf sich hat? Kirchenmusikerin Birgit Wildemann holt etwas aus.
Das Besondere und das Interessante an dieser St. Johanneskirche ist, dass sie eben auch die Bevölkerung beheimatet, die im 17. und 18. Jahrhundert zur See gefahren ist und nicht jetzt einfach nur Fische gefangen hat, sondern aufgrund der Geschichte, dass Föhr für die Landwirtschaft nicht genug Arbeitsplätze und Lebensmöglichkeiten bot, sind die Föhrer Einwohner über Hamburg, Amsterdam mit den großen Schiffen auf den Walfang nach Grönland gefahren. Es gab einen berühmten Pastor einer Nachbarkirche, der die Föhrer Jungs im Winter in Navigationskunde unterrichtet hat. Und dadurch waren sie ausgestattet mit einem Wissen, dass sie nicht nur als einfacher Matrose oder Küchenjunge auf große Fahrt gingen, sondern wirklich als Kapitän oder Kommandeur. Und diese Geschichten darüber, die sind unheimlich interessant. Dieses Schiff, was hier hängt, ist wahrscheinlich einem Versprechen geschuldet, das einer der Kapitäne gemacht hat, wenn er diese gefährlichen Fahrten lebendig übersteht, dass er der Kirche dann etwas stiften will. So gibt es ja auch manche berühmten Kronleuchter oder so. Aber das ist schon auch etwas ganz Besonderes, dass man hier in dieser Kirche heute lebt oder arbeitet oder ich Orgel übe und weiß, hier gingen vor 200, 300 Jahren die Menschen ein und aus, deren Jungs, Männer und Väter, also über 80% der Familien sind dann nach Grönland gefahren und haben da unglaubliche Dinge erlebt, also vom Eis eingequetscht und Skorbut und die großen Gefahren und trotzdem haben sie das oft eben überstanden und sind dann mit Dankbarkeitsgeschenken und natürlich mit Gold wieder zurückgekommen. Deswegen ist dieses Dorf Niblum auch so besonders schön und sehenswert.
Auch um die St. Johanneskirche stehen einige der typischen schmucken Kapitänshäuser mit Reetdächern. Birgit Wildemann nutzt diese starken Seefahrergeschichten für ein Konzertprogramm, das regelmäßig viel Publikum in den Friesendom lockt.
Da kam mir die Idee, weil es ist ja hier mein wunderschöner Arbeitsplatz in dieser alten Kirche und es gibt diese Kirchenbuchaufzeichnungen und viele Chroniken und auch Biografien alter Kapitäne. Und so habe ich dann die ganzen Bücher studiert und lese Auszüge, zum Beispiel von dem Jens Jakob Eschel, der hier direkt neben der St. Johanneskirche aufgewachsen ist. Toll und witzig, aber auch sehr berührend schreibt über Erlebnisse im Eismeer, vom Packeis eingeschlossen und Sturmflut und so weiter. Und spiele dann Orgelmusik, die die Station, also geografisch nachzeichnen. Das ist in Lübeck, Hamburg oder also in Bruns vorher, dann Amsterdam mit Jan Peterson Zweling. Und dann geht's weiter mit Musik, die nachzeichnet, was das atmosphärisch oder auch menschlich für Schwierigkeiten waren. Also Sturm, Bedrohung, dann spiele ich, was weiß ich, von César Franck den Amor-Choral oder ich spiele Avopert, wenn es um die Stille geht und um die Einsamkeit oder Vierne, Étoile du Soir, wenn die beschreiben, dass sie da auf dem Packeis sind und den Sternen so nah sind. Und danach gibt es dann eine Führung auf dem Kirchhof. Nikolaus Olofs macht das, der sich ganz toll auskennt mit allen Grabsteinen.
Das E-Moll-Präludium von Nikolaus Bruns, Musik des gebürtigen Schleswig-Holsteiners, erklingt auch in den Seefahrerkonzerten von Birgit Wildemann. Wer ein Konzert in der St. Johanneskirche in Niblum auf Föhr besucht, hat viel Muße, um die herausragende Innenausstattung genauer zu studieren. Der prächtige Schnitzaltar stammt höchstwahrscheinlich aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert. Handwerker haben ihn in einer regionalen Werkstatt hergestellt, weiß Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch. Sie ist auch erste Vorsitzende des Fördervereins St. Johanneskirche.
Der Altar ist auch ein besonderer Altar, denn es ist kein Christusaltar, wie man ja ihn oft in Kirchen findet, sondern es ist eigentlich eher ein Marienaltar, denn den Mittelschrein prägt die Marienkrönung. Und also wenn man davor steht zur linken Seite, ist Johannes der Täufer zu sehen und zur rechten Seite Papst Silvester und daneben jeweils zwei Apostel. Und auf den Außenflügeln findet man auch jeweils vier Apostel. Und wenn man den Altar zuklappt, auf den Flügeln selber, da findet man Motive, Geschichten aus dem Leben von Jesus. Und unten die Predella ist auch geprägt. Zum einen auf der linken Seite ist das Abendmahl dargestellt und auf der rechten Seite die Fußwaschung. Und was ganz bedeutend ist, dass auf der Predella zwischen diesen beiden Malereien von Fußwaschung und Abendmahl thront ein Schmerzensmann. Eine schlichte Holzfigur, die älter ist als der Altar selber.
Der prächtige Flügelaltar glänzt, aufgeklappt, eher blassgolden und das ist so gewollt nach seiner jüngsten Restaurierung im Jahr 2011.
Das Blattgold, also das war früher also noch sehr viel deutlicher, wurde aber eher in einer Schlichtheit restauriert, dass das nicht so hervorsticht, um das einfach dem Rest der Kirche anzupassen. Denn die Kirche ist einfach eine schlichte, einfache, weiß ausgemalte Kirche. An den Rippen gibt es ein paar Ornamente, aber nicht viele. Die Farben sind romanisch gehalten eben oder auch gotisch gehalten. Gelb, braun, rotbraun und grau.
Etwas seitlich vorm Flügelaltar steht der älteste und wertvollste Einrichtungsgegenstand, der massive Taufstein aus dem 12. Jahrhundert. Auf grauem Granit gibt es viel zu entdecken, etwa ein Wesen, das nicht christlichen Ursprungs ist, erläutert Kirsten Hoffmann-Busch.
Zu sehen ist ja ein Tier oder eine Art Ungeheuer, sieht aus wie ein Löwe mit Schlangenkopf und wird dann auch zu einer Schlange. Und gegen dieses Ungeheuer sozusagen kämpft ein Ritter mit Schwert gegen an. Und der hält sich an einem Baum fest, dem Lebensbaum, um das so ein bisschen ins Christliche hinein zu interpretieren. Und auf der gegenüberliegenden Seite, die dann sozusagen zum Altar zeigt, da sind zwei Löwen abgebildet. Und in der Mitte dieser Löwen ist ein Mensch. Und irgendwie scheint es so, als würden diese beiden Löwen diesen Menschen behüten und beschützen, sodass man auf diesen Taufsteinen so den Kampf zwischen der Macht des Bösen und der Macht des Guten finden kann. Und wenn wir taufen, sagen wir ja auch, also wir taufen mit Wasser und das Wasser der Taufe wäscht ab, was dich von Gott trennt. Also das alte Leben sozusagen, damit du eintauchst und neu wirst. Und das Alte ist alt und böse und das, was jetzt neu kommt, das soll einfach nur von Gutem geprägt sein.
An der Wand, nicht weit vom Taufstein entfernt, hängt ein schwarz-weißes Bild nach Art einer Kohlezeichnung. Es zeigt den dänischen König 1824, wie er als Taufpate von Birkvogt Nielsen dem Säugling die Hand auf den Kopf legt. Genau hier an dem Taufstein aus dem 12. Jahrhundert. Ein Hinweis auf die enge Verbindung von Föhr zu Dänemark. Dreht man sich an dieser Stelle um, fällt der Blick auf ein kleines, rundes Fenster in der Wand gegenüber. Es wurde bei der großen, rund 2,2 Millionen Euro teuren Sanierung Mitte der Nullerjahre entdeckt.
Die Kirche, so wie sie jetzt hier steht, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Allerdings gab es vor dieser Kirche noch einen Vorgängerbau aus romanischer Zeit, wahrscheinlich eher aus Granitquadern gebaut und sehr viel kleiner. Und der älteste Teil ist wirklich die romanische Apsis in unserer Kirche mit den beiden Rundfenstern, die durch den Flügelaltar jetzt verdeckt sind. Und es gibt noch ein kleines, rundes Fenster. Das ist das sogenannte Pestfenster. Das ist entdeckt worden, als die Kirche 2006, 2007 renoviert wurde. Das heißt, als von außen der Putz abgeschlagen wurde, als von innen der Putz abgeschlagen wurde, um zum einen ans Mauerwerk zu kommen, um die Risse auszubessern und die Statik wiederherzustellen. Da hat man dieses runde Fenster entdeckt. Und das gehört auch mit zu den ältesten Teilen in der Kirche. Und es ist wieder verglast worden. Es ist ganz klein, sieht ein bisschen aus wie ein Bullauge. In der Mitte ist ein schmiedeeisernes Kreuz, ein bisschen verwittert, aber es ist erhalten geblieben. Und durch dieses Fenster konnten dann die Leute, die krank waren früher, in die Kirche gucken und auf den Altar gucken und zum einen am Gottesdienst doch teilnehmen, aber auch durch dieses Fenster hinaus wurden auch die Sakramente gereicht. Das heißt, sie haben am Abendmahl mit teilgenommen. Aber so, dass sie nicht mit dem Rest der Bevölkerung in Berührung kommen, um diese nicht anzustecken.
Noch ein Blick auf Johannes den Täufer, der als monumentale, fast 3 Meter hohe Holzfigur in direkter Nähe zum Pestfenster steht. Dann gehen wir in Richtung Kanzel. Dabei durchqueren wir die sogenannte Vierung, jenen Ort vorm Altarraum, wo die meisten Konzerte stattfinden. Kirchenmusikerin Birgit Wildemann gerät in Schwärmen.
Ich bin ausgebildete Konzertorganistin und führe hier auch die ganzen Sommerkonzerte durch. Und wo wir hier gerade stehen, wir nennen das immer Vierung, weil hier auch Süd- und Nordschiff mit dem Hauptschiff zusammenkommen. Und das ist ein sehr, sehr großer, weiter, wunderbarer Raum mit einer wunderbaren Atmosphäre, weil man sich hier einfach sehr, sehr frei fühlt. Das Dach ist weit weg, alles ist sehr offen. Man hat auch sehr viel Raum auf dem Boden, also als Musiker oder für Chöre, für die verschiedensten Aufstellungen fühlt man sich nie irgendwie eingeengt, sondern sehr, sehr inspiriert, gerade auch durch diese Schlichtheit. Es sind hier die originalen romanischen Rundbögen erhalten und das eben bei der größten Dorfkirche Nordfrieslands oder ich glaube sogar Schleswig-Holsteins, muss man sich eben vorstellen, es ist nicht romanisch nur klein oder erdverbunden, sondern es sind diese archaischen Bögen aber sehr, sehr groß, als ob man sich in einer riesigen großen Höhle oder in einem ganz, ganz großen Wald oder so befindet. Und das ist nicht nur akustisch gut, sondern das ist eine enorme Ausstrahlung. Und das schätzen alle Musiker, die hier hinkommen, ganz besonders.
Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch schließt die Kanzel aus dem Jahr 1618 auf. Auch die Treppe ist aus Holz. Sie führt uns hinauf zu dieser sogenannten Schiffbrückenkanzel aus der Renaissance.
Jetzt stehen wir auf der Schiffsbrückenkanzel und haben einen guten Überblick über die Kirche. Das heißt, wir gucken zur Linken in das Kirchenschiff, wo in der Regel die Gemeinde sitzt. Wir gucken geradeaus in das nördliche Seitenschiff und zur Rechten ist dann der Altarraum. Und über uns ist der Schalldeckel. Und der Schalldeckel ist geziert von goldenen Sternen und einer goldenen Taube. Die Taube ist das Zeichen für den Heiligen Geist. Das heißt, alles, was hier von der Kanzel herunter gepredigt wird, sollte doch durch den Heiligen Geist beflügelt sein.
Von außen schmücken die hölzerne Kanzel geschnitzte Szenen aus der Bibel. Das Besondere, die Bibelzitate stehen in goldenen Lettern daneben auf Niederdeutsch. Was nicht ganz leicht zu lesen ist, gesteht Kirsten Hoffmann-Busch.
Das ist das nordfriesische Platt. Manchmal denke ich, also, ob das vielleicht eine Mischung zwischen dem Friesischen ist, das hier auf der Insel immer noch gesprochen wird und auch Kindergartenkinder von ihren Eltern Friesisch lernen und das Friesische oft die erste Sprache ist, die sie lernen. Das ist ihre Muttersprache. Und das Hochdeutsch, das kommt dann an zweiter Stelle.
Von der Kanzel hin zum Turm, vorbei an der in dunklem Blau und Rot bemalten Patronatsloge von 1772. Hier sitzen nur Menschen während der sehr gut besuchten Feiertagsgottesdienste und Konfirmanden zögen sich hierhin gern zurück, erzählt Kirsten Hoffmann-Busch. Durch den Vorraum, dann sind wir am Fuß des 35 Meter hohen Turms.
Im letzten Jahr und im vorletzten Jahr haben wir den Turm saniert, weil der Turm starke Risse hatte. Das heißt, irgendwann in den 60er, 70er Jahren, eher in den 70er Jahren, wurde die Westwand mit Beton ausgegossen, weil damals Beton das Allheilmittel für sämtliche Bauwerke war. Aber man hat dabei nicht bedacht, dass der Beton eine andere Ausdehnung hat als Kalk. So, dass zum Rest, also zu der Südwand und zur Nordwand, große Risse entstanden sind und das Mauerwerk zum Teil auch drohte rauszufallen und es sind auch zum Teil Steine aus dem Mauerwerk rausgefallen, weil das Mauerwerk gesprengt wurde. Und also im letzten Jahr und im vorletzten Jahr haben wir dann den Turm saniert. Das heißt, wir haben die schadhaften Mauerstellen ausgetauscht. Das heißt, sie wurden großflächig rausgenommen. Die Verbindung zum hinteren Mauerwerk des Turms wurde wiederhergestellt. Und von außen sieht es jetzt manchmal ein bisschen aus wie Baukasten, weil hier neue Steine sind, da sind alte Steine. Und da sind große Steine, hier sind kleine Steine. Das zeigt auch von der Baugeschichte einfach der Kirche, weil immer wenn Kirche renoviert oder saniert wurde, hat man sich des Steinformats bedient, was zu der Zeit gerade üblich war.
Die Turmsanierung hat rund 370.000 Euro gekostet. Im Zuge dieser Maßnahme 2014-2015 wurde zeitgleich auch das Dach erneuert. Es war mit Bleiplatten eingedeckt. Nordseestürme hatten sie im Laufe der Zeit hochgebogen.
Und wir haben jetzt Bleiplatten, die sind ein wenig schwerer und ein bisschen dicker. Und ich hoffe, dass der Turm jetzt so die nächsten 100 Jahre wieder hält.
Zwar müsse die Westwand noch saniert werden, sagt Kirsten Hoffmann-Busch, aber das könne die nächste Generation in Angriff nehmen. Wir steigen den Turm hinauf.
Vor einem Jahr waren diese Balken, auf denen wir jetzt stehen, noch ein bisschen marode und baufällig, aber wir haben sie mit neuen, breiten, alten Eichenbalken wieder gesichert, sodass man jetzt ganz beruhigt mitten in dem Turm stehen kann.
Wie die meisten Handwerksarbeiten hat auch diese nicht ungefährliche Aufgabe eine Führerwerkstatt übernommen. Und das nächste Bauprojekt steht an. Der Vorraum zur Kirche soll grunderneuert werden. Noch mutet er ein wenig ungemütlich an. Neben Umbauten, also etwa dem Austausch eines Fensters durch eine weitere Außentür, geht es darum, in diesem Bereich die Wände grundlegend zu sanieren. Und die Decke.
Wir sehen große alte Holzbalken, die wirklich sehr, sehr alt sind. Einige sind verziert mit Schnitzereien. Man sieht auch, dass sich der eine oder andere handschnitzlich darin verewigt hat. Gehalten sind sie zum Teil auch durch metallene Zuganker, weil nämlich auf diesen mittleren Pfeilern hier im Eingangsbereich, da ruht die gesamte Orgel drauf. Das heißt, das gesamte Gewicht der Orgel ruht sozusagen auf dieser Decke. Und das ist wichtig, dass da die Statik natürlich gesichert ist und auch, dass die Decke gesichert ist. Zum Teil sind die Bretter hier von Feuchtigkeit befallen und die müssen dann einfach ausgetauscht und saniert werden. Und die Wände müssen natürlich saniert werden. Also jetzt sehen sie etwas schäbig aus. Man sieht, dass sich hinter den Wänden, also man hat eine dicke, fette Putzschicht. Man sieht, dass dahinter ja Feldsteine sind Oder eben auch, was wir im Rest der Kirche finden, der gemauerte Backstein. Und dieser Putz wird heruntergenommen und dann wird das Mauerwerk, je nachdem, wie schadhaft es dahinter ist, saniert. Das heißt, auch da werden wir dann wieder einzelne Steine vielleicht austauschen müssen und dann wird die Wand nur noch geschlemmt, sodass man das Mauerwerk sieht.
Geplant ist die Baumaßnahme für Januar 2017. Wenn der Vorraum frisch saniert und auch die Haustechnik in einem Extraschrank verschwunden ist, wird ein besonderes Gemälde in den Vorraum einziehen, freut sich Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch.
Uns gehört ein Gemälde eines bekannten Führermalers von Herrn Engel. Und die Kirchengemeinde hat ein Bild geschenkt bekommen, das heißt die Heilige Nacht. Das wurde früher immer zu Heiligabend, zu Weihnachten in die Kirche geholt und in der Kirche ausgestellt. Es lagert im Museum Kunst der Westküste in Alkersum. Und wir wollen dann dieses Bild hier im Vorraum aufhängen, dass das immer zu sehen sein wird. Das müssen wir dann natürlich auch entsprechend sichern, aber das ist dann auch das Ziel der Renovierung des Vorraums.